Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hello world, it's moi and the Muppets are coming to ABC.
Hallo Welt, das war eben Miss Piggy aus der Muppet Show. Nach 34 Jahren gab es in den USA in dieser Woche zum ersten Mal wieder eine neue Folge im Fernsehen. Das ist uns ein Thema wert, weil 34 Jahre, haben Sie das gewusst, dass 34 Jahre im Fernsehen nur Wiederholung gezeigt wurden? So ist es. Darüber wird dann Guido Meyer aus den USA berichten. Außerdem haben wir jetzt in der ersten halben Stunde das Thema Flüchtlinge und die Medien gemein machen oder nicht mit Daniel Buß. Und dann möchte ich Sie aufmerksam machen auf einen Wettbewerb. Das Bundesfamilienministerium und Google unterstützen gemeinnützige digitale Projekte. Und dann noch eine Fernsehsendung wurde wieder aufgewärmt oder wird aufgewärmt, besser gesagt. Und zwar das literarische Quartett. Michael Meyer hat da schon mal ein bisschen recherchiert. Auch das in diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. September 2015. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, Radiosender wie das Funkhaus Europa, ja auch im Sendegebiet des RBB zu hören, starten Nachrichten für Flüchtlinge. Radio 1 selbst baut auch sein Programm speziell um. Es gibt sogar die Tagesschau, die sammelt für Hilfsprojekte in einer aufwendigen Deutschlandkarte. Journalisten und die Flüchtlinge, das ist das Thema, das ich jetzt mit Dani Buß besprechen will. Distanzierte Berichterstattung sieht doch aber anders aus, oder?
Ja, man muss natürlich sagen, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen schlicht bestürzt sind über die Zustände und die Folgen dort. Also erinnern wir uns nur an das Bild des Toten an die europäische Küste angespülten Jungen. Und weiß nicht, ob du das gesehen hast, Tagesthemen an dem Abend. Thomas Roth musste richtig um Fassung ringen.
Obwohl er ein Journalist ist, der mit dem Hans-Joachim Friedrichspreis ausgezeichnet wurde, ja. Der dann ja auch irgendwie als Prototyp gilt für distanzierten Journalismus, ne? Der Hans-Joachim Friedrichspreis.
Ja, aber selbst die abgebrühten Journalisten lässt das schlicht nicht kalt, was da passiert. Und noch bleibender sind und massiver sind die Eindrücke natürlich bei Kollegen, die auch vor Ort waren, also Flüchtlinge, die in Europa ankamen und hier auch durchkommen wollten bis nach Österreich und Deutschland. Martin Kaul zum Beispiel, Redakteur bei der Taz, so eine Sonderstellung für soziale Bewegungen, war in Budapest relativ früh schon und einige Tage und er hat unter anderem, er wurde gebeten von Flüchtlingen, Kontakt zu österreichischen Diplomaten herzustellen, was er dann auch gemacht hat. Und als sich die Busse in Bewegung setzten von Budapest nach Österreich, da wurde er gebeten, als Journalist in den ersten Bus zu steigen, damit Öffentlichkeit auch sichergestellt ist. Martin sagte, es ist, dass Journalisten auch der einzige Schutz sind, den die Flüchtlinge da hatten, weil es auch kaum Hilfsorganisationen zum Beispiel gab. Und er sagt auch, also der Journalist als distanzierter Beobachter, das funktioniert eigentlich in so einer Situation nur im Lehrbuch.
Ich habe einfach gesehen, eine Woche lang jeden Tag, wie Menschen wie Vieh behandelt wurden. Und wenn man das Glück hat, einen deutschen Pass zu besitzen, dann erwächst daraus eine Verantwortung und die sollten wir wahrnehmen.
Und Martin Kaul sammelte unter anderem von Facebook-Freunden per Aufruf Geld, kaufte dann Lebensmittel, verteilte letztlich Einkaufswagen voll mit Wasser und also beteiligte sich so natürlich auch am Geschehen und berichtete nicht nur darüber.
Das ist dann aber schon eine Nachricht, ja indirekt damit beeinflussen. Wie verträgt sich das mit dem von mir schon zitierten Lehrsatz, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich mit keiner Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten von Hans-Joachim Friedrichs, dem ehemaligen Tagesthemen-Anchor. Das hast du ja, das habe ich gestern gesehen, auf Twitter ja auch mit einigen Kollegen im Netz diskutiert.
Ja, ich habe einfach die Frage gestellt, ob dieser Lehrbuchsatz noch funktioniert, ob er vielleicht jemals funktioniert hat. Und schon interessant, dass so eine Diskussion kommt ja immer wieder mal auf, Journalist zwischen Aktivist und objektivem Journalist. Und es ist nach wie vor kaum ein Satz polarisiert, die Kollegen uns, so wie dieser. Und noch immer ist die Kollegenschaft, muss man sagen, dann schon gespalten. Viele sagen inzwischen, ich habe den Eindruck, immer mehr sagen, Haltung zeigen muss man, Kampagne fahren vielleicht eher nicht. Und das ist für viele Medienmacher natürlich auch ein Spagat, sogar bei der Tagesschau, die ja auf dem Sender die Seriosität und so eine Instanz auch für objektiven Journalismus natürlich sein möchte. Da sammeln die Kollegen wiederum Informationen zu Hilfsprojekten und stellen die auf tagesschau.de in einer interaktiven Karte dar. Die Moderatoren und Sender als Gesicht der objektiven Sendung sozusagen rufen offen dazu auf, in Videoclips diese Projekte zu melden. Und ich habe den Tagesschau-Chefredakteur Kai Gnifke gefragt, ob das denn noch geht, sich nicht gemein machen. Und er sagt,
wir sind dafür da, um Demokratie, um Menschenrechte letzten Endes auch in diesem Land, die Werte, die dieses Land prägen, auch zu stärken. Das ist Teil des Auftrags. Und deshalb, wenn man sagt, wir machen uns mit der Demokratie gemein, verstößt das meines Erachtens überhaupt nicht gegen den Satz von Hajo Friedrichs.
Ich habe immer für mich so eine Grenze, also nicht Demokratie, das ist mir noch zu konkret, sondern wenn es um humanitäre Dinge geht.
Ja, Menschenrechte. Sagte er ja auch.
Ja, also ich meine, aber das ist für mich sagen, so das Kriterium, gar nicht mal so sehr, ob das Demokratie als Filter dafür braucht, weiß ich gar nicht mal. Es ist einfach, ist man Mensch und dann muss man helfen einfach. Auch wenn man als Berichterstatter sieht, wie jemand vielleicht vor dem Kameraobjektiv Hilfe braucht und dann muss man abwägen, drückt man nochmal schnell ab und hilft dann oder ist die Hilfe schneller vonnöten? Ja, vielleicht aber noch was, es gibt ja noch andere Projekte, will ich das mal nennen, zum Beispiel, wenn man tatsächlich auch wie das Funkhaus Europa, wir haben es ja am Anfang gesagt, Programm macht ganz speziell oder auch wenn Zeitungen plötzlich arabische Informationen auf ihre Seiten stellen, wie schätzt du das ein?
Ja, also das ist natürlich auch der Versuch, diese nüchtern gesagt Zielgruppe auch zu erreichen und auch mit Journalismus zu bedienen. Das sind Menschen in unserem Land, Hunderttausende inzwischen, die hier ankommen, die auch sowas wie Orientierung dringend brauchen. Also was wird letztlich auch in der Politik über sie entschieden und ihr weiteres Leben hier in diesem Land? Und das erreicht sie natürlich im Großen nicht über die klassischen deutschsprachigen Kanäle. Funkhaus Europa beispielsweise produziert zweimal am Tag, immer um 5:12 Uhr. Mittags und nachts Nachrichten für Flüchtlinge. Da geht es natürlich nicht um Rentenpakete oder so, sondern da geht es tatsächlich darum, was ist mit den Unterkünften, was ist mit Ansprüchen letztlich auf Lebensmittel, möglicherweise auch Geld, mit Arbeitsplätzen in Deutschland. Und dort haben sie bei Funkhaus Europa in Köln, wird das ja im Wesentlichen produziert, letztlich eine ganz besondere Stellung, weil das ist ja ein Sender, der letztlich auch eingerichtet wurde für Gastarbeiter. Dort arbeiten relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die selbst einen Migrationshintergrund haben. Da schlagen so zwei Herzen in der Brust, also einerseits der Aktivist, nämlich als Migrant, andererseits der Journalist für die Objektivität. Und ich habe gefragt, wie sich das verhält, nachgefragt bei Shiva Schley, die aus der Wellenleitung letztlich kommt.
Wir hatten ja eine Kampagne, mit der wir ganz klassisch Haltung gezeigt haben. Dort haben Kollegen im Prinzip ihre Flüchtlingsgeschichte oder ihre Migrationsgeschichte erzählt. Das war so eine Kampagne in Richtung Solidarität, die war aber auch als Kampagne gekennzeichnet. Wenn wir normal Bericht erstatten über politische Diskussionen oder wenn wir mit Flüchtlingen reden, dann versuchen wir uns aber objektiv zu geben.
Und die große Frage ist natürlich, ob das ankommt letztlich, dieses Programm, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, die sich die Wellenmacher letztlich, auch die Programmmacher auch stellen. Also einfach irgendwas über Radiosender in Deutschland zu geben, die eigentlich auf Deutsch senden, das erreicht jetzt nicht zwangsläufig dieses neue Publikum.
Vor allem haben die auch die Hardware, das zu hören, ne?
Das ist auch eine Frage, gibt ja auch Programme, NDR Info zum Beispiel sendet das im Digitalradio und nicht auf dem klassischen UKW-Programm. Wer kommt an Digitalradiogeräte ran, der hier ist, wer hat auch den Kopf dafür, sich um sowas zu kümmern. Aber was die Kollegen dort machen, zum Beispiel, es sind Flyer verteilen letztlich, also in denen auch steht, wie man an die App rankommt. Viele Flüchtlinge haben ja auch Smartphones und werden auch mit ausrangierten Smartphones, älteren Smartphones hier versorgt von Helfern. Und Shiva Schley hat mir gesagt, dass sie jetzt auch über weitere Verbreitungswege, traditionelle, muss man fast sagen, aber auch ganz neue nachdenkt.
Zum einen ganz klassisch, uns haben die Leute aus den Flüchtlingsheimen zurückgemeldet oder aus den Notunterkünften, dass das klassische schwarze Brett ganz gut funktioniert und frequentiert wird. Das heißt, wir werden die Nachrichten, die ja auch in Schriftform vorliegen, einmal am Tag als PDF zum Herunterladen auf funkhauseuropa.de anbieten. Wir werden auch die Nachrichten per WhatsApp verschicken. Da sind wir gerade dabei, so eine Struktur aufzubauen, damit das funktioniert. Weil das wäre, glaube ich, ein schöner Service, wenn jeder nur seine Handynummer angeben muss und dann jeden Tag um 5:12 Uhr die Nachrichten dann aufs Handy bekommt.
Das war das Thema Medien und Flüchtlinge, aufbereitet von Daniel Boos. Vielen Dank. Radio 1, man hatte, als man den Wettbewerb Impact Challenge sich ausdachte, noch nicht die Flüchtlingsbewegung im Blick, aber aufgerufen sind natürlich auch jene, die zum Beispiel mit digitalen Mitteln versuchen, gerade dieses Problem auch irgendwie zu strukturieren und Lösungen anzubieten. Was meine ich? Es gibt seit dieser Woche den Google Impact Challenge oder die Google Impact Challenge, einen Wettbewerb um die besten digitalen Projekte, die sich der Gemeinnützigkeit verpflichtet fühlen. So heißt es zum Beispiel in dem Aufruf, ob die Erstellung einer Homepage für einen Fußballverein oder eine App, um Flüchtlingen zu helfen. Technologie kann gemeinnützige Organisationen in allen Bereichen unterstützen, die Welt etwas besser zu machen. Weil dieser Wettbewerb den Namen Google trägt am Anfang, fragte ich den Vice President von Google Deutschland, Österreich und Schweiz, Philipp Justus, was genau das für ein Wettbewerb sei.
Die Impact Challenge ist ein Förderwettbewerb für gemeinnützige Organisationen. Wir wollen damit gemeinnützige Organisationen, in Deutschland auch Vereine, unterstützen, Projekte zu verwirklichen, bei denen es zum Beispiel an Finanzierung mangelt, die aber einen großen Impact, eine große Auswirkung auf diesen Verein und hoffentlich auch noch weitere Vereine hätten.
Was hat Google davon, außer dass der Name mit im Wettbewerb zu sehen ist und auch möglicherweise etwas Gemeinnützigkeit abfärbt?
Wir haben bei Google schon vor vielen Jahren Google.org gegründet und das ist unser Arm, der gemeinnützige Initiativen unterstützt. Die Gründer von Google haben vor vielen Jahren mal gesagt, sie wollen jedes Jahr 1% der Gewinne von Google in gemeinnützige Aktivitäten investieren und zurückfließen lassen. Wir haben jetzt in Deutschland gesagt, Deutschland ist ein Land, in dem es ein sehr großes ehrenamtliches Engagement gibt. 1/3 der Bevölkerung ist in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig, viele davon in Vereinen. Und deswegen wollen wir diesen Wettbewerb besonders breit anlegen. Wir wollen also möglichst 100 interessante Projekte in der Breite fördern. Und dann wollen wir noch weitere 10 Projekte fördern, die wirklich Leuchtturmprojekte sind mit einem überregionalen oder sogar deutschlandweiten Charakter.
Wie hoch ist das Budget, das Sie zur Verfügung stellen?
Wir stellen in Summe 3,75 Millionen Euro an Preisgeldern zur Verfügung, plus dann noch weitere Mittel für Trainings und Unterstützung der Bewerber in diesem Prozess. Das heißt, in Summe sprechen wir über einen Betrag von 4 Millionen Euro, den wir hier zur Verfügung stellen.
Wer kann sich jetzt bewerben? Sind das nur gemeinnützige Vereine oder gibt es auch Einzelpersonen, die sich bewerben können?
Voraussetzung für die Bewerbung ist die Gemeinnützigkeit. Das heißt, man muss ein eingetragener Verein oder eine gemeinnützig anerkannte Organisation sein. Privatpersonen und Einzelne können sich da leider nicht bewerben.
Und mit welchen Ideen kann man sich bewerben? Ist da alles möglich? Es muss nur digital sein?
Die Idee ist, dass wir besonders digitale Projekte unterstützen wollen, kreative Ideen, die sonst keine Aussicht auf Verwirklichung haben. Und der Fächer kann dabei ganz breit sein. Wir haben Ideen mal als Beispiele hier gezeigt, Ideen wie zum Beispiel Informationen für Behinderte zur Verfügung zu stellen über Aufzüge, die nicht funktionieren im Straßenalltag. Das ist ein Projekt, das es bereits gibt, aber das zeigt so ein bisschen ein ganz konkretes Problemfeld mit einer technischen Lösung, wie man das verbinden kann.
Und Sabine Frank von Google Deutschland, von der politischen Abteilung verantwortlich für Sozialprojekte, sagte mir zur Geschichte dieses Wettbewerbs.
Begonnen einmal in der Bay Area, also in der Gegend von San Francisco. Wir haben aber auch schon Wettbewerbe durchgeführt in Großbritannien und Australien und in Japan und jetzt erstmalig auch in Deutschland.
Und was haben Sie dabei gescreent? Also welche Projekte sind besonders erwähnenswert aus diesen Challenges?
Also das ist wirklich eine wahnsinnige Bandbreite, das kann man sich ja vorstellen, über zu sagen, wie kann ich mir Artenschutz vorstellen, wie kann ich auch dokumentieren über mobile Technologien, wie sich bestimmte Tiere weiter bewegen, bis hin zu einer meiner Lieblingsbeispiele ist ein Projekt aus San Francisco, wo ein Mann eine Initiative ergriffen hat und ein Bus umgebaut wird, um für Obdachlose Duschmöglichkeiten anzubieten und sagen mit der Unterstützung, die er aus dem Gewinn der Impact Challenge dort gewonnen hat, hat er die Möglichkeit gehabt, das sozusagen weiter aufzurüsten und mehr Busse zu haben. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass 1300 Obdachlose am Tag quasi Möglichkeiten haben, sich zu reinigen, sauber zu machen. Und das finde ich ist total wichtig, weil das gehört ja, also ich meine, wir alle duschen morgens und fühlen uns gleich ganz anders. Das ist so ein Beispiel, das nah am Leben ist. Aber es gibt auch Beispiele, die wir hier in der Kampagne haben, Broken Lift zum Beispiel. Also insbesondere
die Mütter und Väter unter uns wissen, wenn sie Kinderwagen schieben, ist es total nervig, wenn der Lift mal wieder nicht funktioniert. Und noch viel schlimmer ist es natürlich für Rollstuhlfahrer, die noch viel mehr darauf angewiesen sind, weil wir können im Zweifel den Kinderwagen tragen, das können die nicht. Das heißt, es gibt eine Initiative, die sozusagen anzeigt über eine App, welche Lifte in Berlin gerade mal nicht funktionieren. Also so ganz praktische Alltagsbeispiele und da könnte ich ganz viele weitere nennen.
Gibt es sowas wie eine Beobachtung und eine Förderung auch darüber hinaus?
Ja, das ist uns wirklich ganz wichtig. Wir wissen aus Umfragen, dass das eins der zentralen sozusagen Fördernotwendigkeiten für viele Vereine sind, dass sie zu wenig Expertise in diesen Bereichen haben. Und wir fangen jetzt schon an, wenn Sie auf die Webseite Impact Challenge gehen, dann sehen Sie dort schon Materialien, die von Better Place erstellt wurden, zu unterschiedlichen Themen wie Fundraising oder Projektmanagement und so weiter. Und das wird sich fortziehen. Es werden Webinare angeboten werden zu Themen, wo wir Experten sozusagen haben und wo sich Vereine oder auch GmbHs, Stiftungen austauschen können damit. Und nach dem Abschluss der eigentlichen Impact Challenge wird es weitergehen. Wir werden insbesondere für die Leuchtturmprojekte zusammen mit Ashoka ein Programm haben, wo wir diese Leuchtturmprojekte mit Experten zusammenbringen, dass sie einfach nachhaltig, durchgehend unterstützt werden, dass wir alle sicher sind, dass wir das Bestmögliche tun, um aus den guten Ideen wirklich große Projekte auch zu machen.
Schirmfrau ist Manuela Schwesig. Sie hat ja das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter sich.
Das Ehrenamt braucht die digitale Unterstützung. Viele, die sich heute ehrenamtlich engagieren, wollen natürlich auch übers Netz Informationen bekommen. Und Google hat die Möglichkeiten, nicht nur finanziell, auch mit dem Know-how, jetzt Vereine zu unterstützen, die schon immer mal vorhatten, endlich ihre Internetseite aufzupeppen oder andere Projekte zu machen.
Mhm. Aber theoretisch können Sie das auch mit Ihrem Ministerium allein. Denn Sachverstand ist doch da, oder?
Natürlich ist der Sachverstand, aber wir können nicht das Engagement auch nochmal finanziell und auch personell ersetzen. Und ich finde, dass Unternehmen, gerade die so eine große Marktführerschaft haben wie Google, auch eine soziale Verantwortung haben. Google wird an der Stelle seiner Verantwortung gerecht und deshalb unterstütze ich diese Challenge.
Was ist genau das Ziel? Wo haben Sie Defizite eigentlich ausgemacht?
Das Ziel ist, dass wir natürlich auch eine Modernisierung in der Ehrenamtslandschaft brauchen, was auch digitale Möglichkeiten angeht. In dem Bereich digitales Engagement gibt es unheimlich viel Potenzial. Viele junge Leute werden heute eher übers Netz angesprochen. Man kann sich viel schneller auch austauschen. Wir sehen das gerade in der Flüchtlingshilfe. Über Facebook, über Twitter laufen die Anfragen. Wer kann heute Abend mit am Bahnhof helfen? Wer hilft morgen nochmal als Dolmetscher? Das sind ganz praktische Hilfen. Da liegt Riesenpotenzial drin. Und ich möchte, dass die Vereine dieses Potenzial nutzen können. Jetzt können sie es gerade nicht, weil ihnen oft die Zeit, das Know-how, auch das Geld fehlt. Und mit der Challenge ist die Möglichkeit, das zu ersetzen, zu verbessern.
Das war Manuela Schwesig und jetzt aber eine aktuelle Verkehrsinformation.
Ja, Vorsicht auf der B5 Küritz Berlin zwischen Nauen Ost und Bredo kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen. Vorsicht auf der B5 Küritz Berlin zwischen Nauen Ost und Bredo kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
So, und damit weiter wieder im Radio 1 Medienmagazin. Nicht ohne, dass ich noch erwähnen möchte, dass wir den Link zu den ganzen Modalitäten bei der Google Impact Challenge twittern und das poppt dann auch bei Facebook auf. Ansonsten, ja, die Suchmaschine der Wahl benutzen und einfach Google Impact Challenge eingeben, dann wird man auch fündig.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie werden sich bestimmt jetzt wundern, wenn ich sage, dass diese Musik, die Sie jetzt gerade hören, bereits 34 Jahre alt ist. Nun können Sie sagen, okay, das ist eben eine alte Aufnahme. Nein, es ist zwar eine alte Aufnahme, aber es ist tatsächlich seitdem kaum etwas passiert auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet der Muppet Show nämlich. Das ist also die Schlussmusik gewesen einer Fernsehfolge, die als die letzte in die Fernsehgeschichte eingegangen ist. Und weil ich das nicht wirklich geglaubt habe, habe ich natürlich dankenswerterweise den Hinweis aus den USA folgend Guido Meyer jetzt an der Strippe. Guido, du bist ausgewiesenermaßen nicht nur Dallas-Fan, wie wir hier schon hören durften, sondern auch Muppet-Show-Fan. Das ist doch völlig unglaublich. Man denkt doch, Kermit und Miss Piggy haben sich gerade getrennt und das ist nicht schon 34 Jahre her, oder?
Nein, die Trennung war erst in diesem Jahr, aber die letzte Folge der regulären Muppet Show, mit denen halt viele von uns aufgewachsen sind, dieses Theater von damals, die Puppen, das ist 34 Jahre her. Nun werden die Folgen dauernd wiederholt, momentan im Disney Channel. Disney gehören ja auch die Muppets mittlerweile. Es gab den ersten Versuch einer Neuauflage in den 90er Jahren, das hieß Muppets Tonight, war nicht ganz so erfolgreich. Und es gab dann einige Kinofilme, zuletzt gab es diesen Reunion-Film, die Muppets, 2011 war das. Und dann im letzten Jahr, 2014, Muppets Most Wanted, war nicht ganz so erfolgreich. Deswegen tot waren die Puppen eigentlich nie. Wir kennen sie immer noch so gut, weil sie immer wieder hervorgeholt werden. Aber jetzt eben mit einer brandneuen Show auf ABC um 20 Uhr abends zur besten Sendezeit. Und die heißt eben auch ganz schlicht The Muppets.
Bevor wir zur Wiederbelebung der Puppen kommen, vielleicht noch etwas, warum hat das überhaupt 34 Jahre gedauert? Gibt's dafür irgendeine Erklärung?
Mehrere. Jim Henson ist gestorben. Jim Henson war der Begründer der Muppets und auch der Ideengeber, der Puppenspieler, der Autor. Und da hat erstmal eine Art Schockstarre eingesetzt, die einige Jahre gedauert hat, eigentlich die ganzen 90er Jahre hindurch. Da kam nicht mehr viel. Und dann ist Disney eingesprungen, hat die Rechte an den Puppen gekauft, sowohl an der Vermarktung als auch an den Puppen, also an den physischen Puppen selbst. Und dann kam halt die Idee, wir machen Kinofilme und die gingen halt so lala. Und da eben auch ABC, also dieses amerikanische Network, American Broadcasting Company, da die eben auch zu Disney so rumgehört, kam halt die Idee, wir bringen ABC und Disney und die Muppets zusammen. Und was lag näher als eben eine neue Auflage?
Na, was heißt, es lag näher? Es lag ja 34 Jahre lang offenbar ja nicht näher. Was war der aktuelle Grund, es zu versuchen? Die Trennung von Miss Piggy und Kermit ja eher nicht. Das, glaube ich, war eher der vorbereitende Wiedereintritt in die ganze Geschichte.
Ja, der unmittelbare Anlass war halt die Macht von Disney. Also man braucht halt, die Muppets waren ziemlich mittellos. Die Muppets waren halt eine Gruppe für sich. Die hatten auch keine Finanzierung mehr nach dem Ende ihrer Show. Und seit eben Disney die Rechte gekauft hat, 2004, stecken sie eben dort Geld hinein. Und wenn Disney halt zu ABC gehört Disney, wie gesagt, sagt, mach doch mal, dann macht ABC halt mal. Also Disney hat in dem Fall sehr geholfen. Es gab Kritik daran, dass eben Disney, wir kennen Mickey Mouse und Donald Duck, dass eben Disney jetzt die Rechte an den guten alten Muppets hat. Das war vor 9 Jahren ein gewisser Skandal, auch hier in Amerika. Aber alles ist zum Guten gekommen. Jetzt kommen eben neue Folgen dank Disney.
Und die erste lief am 22. September in dieser Woche zur besten Sendezeit. Das ist ja erstmal, also beste Sendezeit kann man sich denken, das ist dann eher der Wunsch als tatsächlich die Einschätzung der Marktsituation. Bevor du erzählst, was passiert ist, gab es sozusagen tatsächlich so ein Comeback, wo alle gespannt waren und war die Einschaltquote hoch genug?
Also die Werbetrommel ist in der Tat groß gerührt worden. Es gab auf den Facebook-Seiten fast jeden Tag ein Making-of. Es gab ganz kurze Clips. Das waren teilweise Vorschauen aus der Sendung. Es gab eben dieses Trennungsgerücht oder diese Trennungsnews von Miss Piggy und Kermit. Es gab auch spezielle Webclips, die nur gemacht wurden für die Online-Version, für die Facebook-Seite. Es gab Plakate, natürlich mit diesen vier bekannten Puppen, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo und Kermit. Das sind eben die Aushängeschilder der Show. Also die Werbetrommel ist gerührt worden. Du hast es gesagt, Primetime-Show ist so eine Sache, das stimmt. Die Sendung begann um 8 Uhr abends und war um 8:30 zu Ende. Aber ABC ist halt kommerziell, das heißt fast die Hälfte der Sendung war Werbung. Die Sendung war also gut ausgebucht. Deswegen die reine Nettozeit von den Muppets war 15 Minuten ungefähr.
Du hast einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Wir können ja mal reinhören, wie das geklungen hat.
Welcome everybody. So I brought you all together today because I have some really great news. ABC wants to put on an all new primetime series starring the Muppets.
Das ist das Opening der Show. Es ist nicht diese große Orchesterfassung von damals, das Muppet Show Theme sozusagen. Es ist eher schlicht gemacht. Man muss sowieso sagen, es gibt kein Theater wie damals. Es gibt keinen roten Vorhang, vor dem Kermit steht. Die Bühne von der Sendung The Muppets ist die Fernsehbühne, und zwar eine Late-Night-Show. Und der Host der Late-Night-Show ist natürlich das Schwein, Miss Piggy. Deswegen heißt die Show auch Up Late with Miss Piggy. Aber eingebunden in dieses Konzept dieser quasi virtuellen Late-Night-Show ist halt Kermit als der Producer. Wir erleben Fozzie Bear als den Announcer. Also Fozzie hat die Rolle, die bei Harald Schmidt Natalie übernommen hat, diese Stimme aus dem Off, die immer gesagt hat, aus dem Studio 449 in Köln, die Harald Schmidt Show. Das macht eben Fozzie Bear für Miss Piggy. Er macht auch das Warm-up vorher, was auch gezeigt wird, mit denselben alten schlechten Witzen von damals. Wir sehen den Swedish Chef, der bei uns Dänischer Koch hieß, der macht das Catering für die Sendung, und wir haben die Band Electric Mayhem. Das ist sozusagen der Rahmen dieser Late-Night-Show, und die eigentliche, also die Show in der Show, und die eigentliche Sendung The Muppets ist quasi ein Making-of, also ein Blick hinter die Kulissen, wie wird diese Late-Night-Show produziert. Und das wird angereichert mit privaten Geschichten. Wir sehen zum Beispiel Fozzie Bear, der eine Freundin hat, also eine richtige Freundin, ein Mensch sozusagen. Und der trifft zum ersten Mal die Eltern seiner Freundin. Und es gibt so ein kleines Streitgespräch. Die Eltern sind gegen die Beziehung Mensch-Bär, weil sie nicht wissen, wie sie jemals Kinder bekommen sollen und ob die Kinder im Wald aufwachsen sollen oder zu Hause und wo sie ihr Geschäft verrichten, auf der Toilette oder hinter einem Baum. Das sind eigentlich, man hört schon, das sind Themen, die ein bisschen, ich möchte nicht sagen geschmacklos sind, aber doch ein bisschen was für ältere Zuschauer sind. Es wurde auch vorher immer groß gesagt, The Muppets ist nicht The Muppet Show, es ist kein Kinderprogramm, es sind eben Geschichten für Erwachsene. Es gab ja auch Protest einer Organisation, die heißt One Million Moms, also eine Vereinigung sehr konservativer, religiöser Mütter in Amerika, die die Show boykottiert haben. Das sei kein Kinderprogramm, haben sie gesagt, was auch stimmt, was auch nie behauptet wurde. Aber ihre Begründung war, es würden Wörter fallen wie sexy und hell. Das stimmt auch. Einmal sagt Kermit, I feel like in hell, ich fühle mich wie in der Hölle, und das wird schon beanstandet. Und einmal taucht das Wort sexy auf in Bezug auf Miss Piggys Ausschnitt, der in der Tat tiefer ist als in den 70er Jahren, und das haben einige Konservative bemängelt, aber generell ist das Feedback vor allem auf Facebook auf diese neue, moderne, ältere Muppet-Show sehr gut, sehr positiv.
Kann man also daraus schlussfolgern, dass die Muppet Show wieder zeitlos agiert, dass man möglicherweise auch diese Folgen noch 34 Jahre lang sieht, oder gibt es aktuelle Bezüge?
Aktuelle Bezüge habe ich jetzt insofern keinen gehört. Es geht nicht um Fragen wie Flüchtlinge oder Präsidentschaftswahl oder ähnliches. Es bleibt schon Comedy, also es ist kein Kabarett, was die Puppen da machen. Aktuell halt insofern schon, als dass es einen Gast gibt pro Sendung, wie damals auch. Und das sind eben Schauspieler von heute. Also früher war das Harry Belafonte, in der ersten Folge war es Elizabeth Banks, also die Schauspielerin, die ich jetzt persönlich nicht kenne, die aber anscheinend gerade sehr angesagt und sehr der Top sein soll. Es war auch der amerikanische Host von Let's Dance da, als Co-Gast sozusagen. Das heißt ja Dancing with the Stars. Also es ist schon modern gemacht. Die Puppen haben auch alle Handy, was es ja früher auch nicht gab. Wir sehen sie auch teilweise ganz. Wir sehen, wie dick Fozzie Bear wirklich ist zum Beispiel. Es ist sehr modern gemacht. Du hast gesagt zeitlos, das kann man sagen. Es ist zeitlos und trotzdem modern gemacht und hat Potenzial, lange zu laufen, würde ich sagen. Das stimmt. Ob 34 Jahre, das werden wir sehen.
In welchem Rhythmus erscheint es in den USA? Wöchentlich?
Es war eigentlich geplant, ja, wöchentlich die ersten beiden Folgen zusammenzubringen, also eine Stunde zu füllen damit. Jetzt ist nur eine Folge ausgestrahlt worden, also immer dienstags von 20 Uhr bis 8:30 abends auf ABC, und das wöchentlich, aber immer nur eine Folge, ja.
Gibt es Pläne, die auch nach Deutschland zu holen? Weißt du davon?
Habe ich gefragt. Ich hatte auch Schwierigkeiten, die Rechte überhaupt zu kommen an diversen Ausspielern für die deutschen Medien, mit der Begründung, wenn die Deutschen das vorab im Radio hören würden, was sie ja jetzt gerade tun hier auf Radio 1, dann würden sich viele die Folgen halt runterladen im Internet und die Deutschen hätten dann weniger Quote. Ich habe auch gefragt, wer es dann gekauft hat, wurde mir nicht gesagt. Also Interesse scheint da zu sein, eben wegen dieser Rechtefrage. Wir werden sehen, wer es kauft. Ich hoffe, derjenige, der es kauft, wird es einzusetzen wissen und nicht versenken, wie damals RTL, das erste Revival von Muppets Tonight. Das war auch schon für Erwachsene, aber es haben die versenkt, Nachmittagsprogramm. Also man müsste es dann wirklich auch abends bringen oder zumindest so ab 19 Uhr, würde ich sagen. Aber es gibt wohl noch keinen Sender. Dass es im Disney Channel laufen wird, wo momentan die alten Folgen kommen, das bezweifle ich. Also wenn dann schon an ein größeres Network.
Und wir haben jetzt auch nicht gehört, dass man das irgendwo im Internet runterladen kann. Wir warten einfach gespannt, bis die Folgen nach Deutschland kommen. Vielen Dank erstmal für das Appetitmachen in die USA zu Guido Meyer. Bedanke mich.
Radio 1.
Eine gute Nachricht zur B5 Nauen Richtung Berlin, beziehungsweise beide Richtungen. Die Gefahr durch den Falschfahrer zwischen Nauen Ost und Bredow besteht nicht mehr. Sie kommen dort wieder problemlos durch.
Wer den YouTube-Channel vom Medienmagazin abonniert hat, wird es bemerkt haben. Das Gespräch, das ich eben mit Guido Meyer führte, war eine Aufzeichnung, weil er ist in den USA unterwegs und das korrespondiert nicht immer mit den Sendezeiten hier beim Radio 1 Medienmagazin. Sechs Stunden sozusagen zurück. Auch das nächste Gespräch, das ich führte mit dem Kollegen Michael Meyer wiederum, musste ich vorher aufzeichnen, weil auch er ist in den USA unterwegs. Aber bevor er seinen Weg dorthin fand, habe ich ihn noch gebeten und auch er kam meiner Bitte nach, doch mal zu recherchieren, was es mit dem literarischen Quartett auf sich hat, das jetzt wieder beim zweiten deutschen Fernsehen aufgelegt wird. Aber versuchen wir uns mal zu erinnern an das Jahr 1988.
Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und, wenn's gut geht, es ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur.
Sie werden ihn erkannt haben, möglicherweise, weil er immer noch eine markante Stimme zumindest auch ist, Marcel Reich-Ranicki. Und dieser Ausschnitt, wie gesagt, war aus dem Jahr 1988 vom ersten literarischen Quartett, wird auch noch auf YouTube vorgehalten. Und was ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte, wann gab es die letzte Folge? Und auch da war ich wieder ziemlich überrascht. Ende 2001. Also fast 14 Jahre sind vergangen, als die Idee nun wiederkehrte, wir machen das literarische Quartett beim zweiten deutschen Fernsehen. Ab nächste Woche, 3. Oktober, ist es dann in neuer Besetzung logischerweise zu sehen. Volker Weidemann, Literaturkritiker beim Spiegel, tritt in die Fußstapfen von Marcel Reich-Ranicki. Außerdem dabei Christine Westermann vom Westdeutschen Rundfunk, wir kennen sie aus Zimmerfrei, und der Schriftsteller Maxim Biller. Der vierte Gast wird in der ersten Sendung die Autorin Julie C. sein. Doch was ist vom neuen Format zu erwarten? Ich fragte, wie gesagt, vor der Sendung Michael Meyer, was uns denn nächste Woche tatsächlich im literarischen Quartett erwartet.
Ja, die Besetzung ist natürlich eine komplett andere. Du hast es ja schon erwähnt, man war beim ZDF bestrebt, möglichst unterschiedliche Charaktere zu finden. Also Christine Westermann vom WDR ist ja so eher das weibliche, ich sag mal etwas sanftere Element, was man da hat. Schriftsteller Maxim Biller ist ein kampf- und rauflustiger Gesprächspartner. Also der haut ja gerne mal drauf. Also auch genau aus dem Grund, denke ich mal, hat man ihn auch genommen. Er hat übrigens im Vorfeld gesagt, er liebe zwar das alte literarische Quartett, aber von der Neuauflage halte er gar nichts und ist dennoch dabei. Da mag man als Zuschauer nun denken, was man möchte. Also auf jeden Fall ist es so, dass in die Fußstapfen von Marcel Reich-Ranicki zu treten, das maßt sich Volker Weidemann nicht an. Der ist sonst Ressortleiter beim Spiegel im Literaturressort. Und in einem Artikel über Weidemann stand, er sei sowohl Pitbull, Leseratte und Versöhner. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er selbst eigentlich seine Rolle in dem neuen literarischen Quartett sieht.
Ich bin ein begeisterter Leser und lobe gerne, bin eher sozusagen ein emphatischer Bücherfreund. Aber ich fühle mich auch gerade dann besonders herausgefordert, wenn ich angreifen kann, wenn ich eine andere Meinung habe und wenn ich mal die Seite des Temperaments, die ich als Schreiber sonst nicht so hervorbringen kann, nämlich Angriff, Negation, Ablehnung, wenn ich das in der Sendung auch ein bisschen hervorbringen kann, dann tut mir das auch mal gut.
Aber was sich mit Sicherheit geändert hat im Vergleich zum Originalquartett, ist ja die Medienlandschaft. Internet und Literaturblogs sind heute allgegenwärtig. Was bedeutet das nun für die neue Sendung?
Naja, die Rolle des Kritikers ist zweifellos kleiner geworden. Das sieht man ja nicht nur in der Literatur, das sieht man auch bei anderen Themen wie Film oder Kunst. Da ist es dann doch eher so, dass das Publikum sich nicht mehr so blind auf das Urteil des Kritikers verlässt, sondern dass man da schon eher auf Augenhöhe heutzutage miteinander kommuniziert. Aber ich habe diese Frage auch mal Lucia Braun gestellt. Die ist Redakteurin des neuen literarischen Quartetts und sie meint, dass es vor allem auf leidenschaftliches Sprechen über Bücher ankomme.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Gespräch zwischen vier Leuten, die sich auskennen in der Literatur, die Literatur gut vermitteln können, die verständlich klar machen können, warum ein Stoff, ein Buch, ein Thema faszinierend ist, das, glaube ich, wird heute genauso gebraucht wie vor 15 Jahren. Und ich glaube auch, dass das heute genauso gelingen kann. Auch wenn ich weiß, dass die Quote nie das Kriterium für den Erfolg des literarischen Quartetts war, sondern eben die Wirkung nach außen auf die Branche, auf die Feuilletons, auf die Buchhandlungen. Das war das Erfolgsrezept vom literarischen Quartett. Die Quote war ziemlich schlecht.
Und Marcel Reich-Ranicki hat ja so manchem Buch und Autor zum Erfolg verholfen. Wie wird denn bei der Neuauflage überhaupt das Verhältnis zwischen Empfehlungen und Verrissen sein?
Ja, das stimmt. Also bei Marcel Reich-Ranicki war es sogar so, dass er sich manchmal, also erzählt man sich zumindest in der Branche, so einen Spaß draus gemacht hat, ein Buch, was vielleicht gar nicht so ein Meisterwerk war, aber zu hypen. Das ist unter anderem passiert damals bei Javier Marías, Mein Herz so weiß. Das ist ein riesiger Erfolg geworden, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und in anderen Ländern. Aber auf jeden Fall ist es so, also nur Empfehlungen, das wolle man nicht bringen, meint Lucia Braun. Es soll eben nicht nur Tipps geben, wie sonst oft im Fernsehen, sondern es sei so, dadurch, dass die vier Kritiker Bücher eben aus sehr unterschiedlichen Perspektiven lesen, werde es zwangsläufig in der Sendung auch zu Verrissen kommen.
Dass auf jeden Fall eine kritische Stimme Büchern gegenüber wieder erhoben wird, die tatsächlich fehlt. Es wird sehr viel affirmativ über Bücher berichtet, aber weil man so wenig Sendezeit hat für Literatur und für Kulturthemen, will man die tatsächlich nicht so gerne für einen Verriss opfern.
Und in der ersten Sendung wird die Schriftstellerin Juli C. der vierte Gast sein. Ein Buch, das man besprechen könnte, das tun sie jetzt nicht, weil die Bücher stehen schon fest. Ich will mal nicht verraten, über welche Bücher sie sprechen werden, aber ein Buch, über das man ja sprechen könnte, theoretisch wäre der neue Roman von Jonathan Franzen, Unschuld. Der ist insofern spannend, weil dieses Buch mehrere Themen zusammenbringt, also Privates und Politisches, Geschichte und Gegenwart, Diktatur und Internet. Und das sei zum Beispiel so ein Buch, wo alles drin sei, um darüber zu streiten, hat mir Volker Weidemann erzählt.
Klar, muss man gucken. Oder ist mir schon auch wichtig, wie ist es in der Wirklichkeit verankert, in der Gegenwart verankert? Was hat es mit unserer politischen Realität zu tun? Das spielte ja vielleicht im alten literarischen Quartett eher keine Rolle, sondern da herrschte absolut das Primat Literatur, literarischer Wert. Finde ich gut, richtig und wichtig. Ich glaube aber, dass wir in unserer Zeit ein bisschen mehr Welt von draußen vielleicht hineinlassen sollten und könnten.
Also mit anderen Worten, man wird die Bücher auch darauf abklopfen, inwieweit sie jetzt einen Mehrwert darstellen, also dass sie jetzt die aktuelle politische Situation zum Beispiel abbilden oder so. Also man merkt daran, es hat sich doch einiges geändert. Was ich noch überraschend fand, war, dass die neue Sendung nur 45 Minuten lang sein wird, nicht wie früher 75 Minuten. Und man will vier Bücher besprechen, mit anderen Worten 45 Minuten, das ist schon sportlich, da bleibt da nicht so viel Zeit für jedes einzelne Buch. Aber nun muss man mal abwarten, man darf also gespannt sein, ob das Ganze wieder so unterhaltsam ist wie damals.
Michael Mayer über die erste Sendung des neuen literarischen Quartetts. Premiere nicht, wie ich eingangs gesagt habe, am Sonntag, sondern am Freitag, 2. Oktober um 23 Uhr im ZDF. Also nochmal Freitag, 2. Oktober um 23 Uhr. Und ich bin gespannt, wie man das Ende der Sendung gestalten wird. Denn bei Marcel Reich-Ranicki hieß es ja immer:
Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Radio 1.
Der Podcast Bonustrack enthält heute ergänzende Informationen zum zweiten Thema des Medienmagazins in der Ausgabe vom 26. September 2015. Und zwar die Pressekonferenz von Google zur Google Impact Challenge mit Felix Oldenburg, Joanna Breitenbach, Manuela Schwesig, Philipp Justus und Dr. Ralf Bremer.
Ich darf Sie sehr herzlich im Namen von Google begrüßen zur Vorstellung der ersten Google Impact Challenge in Deutschland. Wir freuen uns ganz besonders, dass auch die Schirmherrin der Initiative, Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, das lese ich lieber ab, Frauen und Jugend mit dabei ist. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Bevor wir Ihnen unseren Förderwettbewerb für gemeinnützige Organisationen und Vereine genauer erklären, möchte ich Ihnen kurz die weiteren Teilnehmer vorstellen. An meiner Seite ist Philipp Justus, Vice President bei Google in Deutschland und Zentraleuropa. Er wird Ihnen gleich Idee und Konzept der Google Impact Challenge näher bringen. Außerdem mit dabei sind Joanna Breidenbach, Gründerin und Vorsitzende von Deutschlands größter Spendenplattform betterplace.org, sowie Felix Oldenburg, European Director bei Ashoka, Plattform für Social Entrepreneurship. Beide werden im Anschluss auch ihren Beitrag hier zum Wettbewerb im Detail erläutern, insbesondere die Aspekte Training und Auswahlprozess. Jetzt übergebe ich aber gleich an Philipp Justus. Bitte schön.
Vielen Dank, Ralf. Ups. Anstellen. Genau. Das hilft. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind, um über die Google Impact Challenge und den Start der Google Impact Challenge etwas zu hören. Ehrenamtliches Engagement, insbesondere in Vereinen, ist eine ganz wichtige Stütze unserer Gesellschaft in Deutschland. Ich kann das jede Woche ganz persönlich immer wieder feststellen, wenn ich meine Kinder zu ihrem Fußballverein hier in Berlin begleite. Die Jugendarbeit in diesem Fußballverein wird getragen durch zahlreiche freiwillige, häufig ehrenamtliche Helfer, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und ganz viele Leute im Hintergrund, die die Organisation übernehmen. Was für Fußball gilt, gilt natürlich auch für viele andere Sportarten und gilt ganz allgemein gesprochen für alle gemeinnützigen Vereine. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mit der ersten Google Impact Challenge in Deutschland vielen dieser freiwilligen Helfer die Chance geben, ihren Verein vielleicht noch ein bisschen besser zu unterstützen. Die Google Impact Challenge ist, wie der Name sagt, ein Wettbewerb, der Wirkung erzielen soll. Bei Google sind wir davon überzeugt, dass digitale Technologien einen wichtigen Beitrag leisten können, um Herausforderungen unserer Gesellschaft zu meistern, seien es große oder kleine. Das gilt natürlich genauso für Aufgaben im Bereich von Vereinen und im ehrenamtlichen Bereich. Jeder dritte Deutsche engagiert sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen. Unserer Beobachtung nach reizen dabei nur wenige die Möglichkeiten des Internets oder anderer digitaler Dienste heute schon vollumfänglich aus. Hier möchten wir mit der Google Impact Challenge ansetzen und den Vereinen im Land Mut machen, die Chancen der Technologien zu nutzen. Sei es für eine bessere Organisation von Abläufen im Verein oder auch um mehr Menschen für ihren Verein anzusprechen, neue Mitglieder zu gewinnen oder die Öffentlichkeit über die Arbeit ihrer Vereine zu informieren. Wir wissen, dass nicht jeder ehrenamtliche Mitarbeiter von vornherein die für die digitale Welt notwendigen Kompetenzen mitbringt. Deswegen suchen wir besonders auch die digitalen Helfer in den Vereinen. Gemeint sind also häufig diejenigen Freiwilligen, die sich in Vereinen schon um alles mit Internet kümmern und die gerne Neues ausprobieren, um ihre Gemeinschaft zu unterstützen. Konkret können sich teilnehmende Organisationen und Vereine in zwei Kategorien bewerben. Erstens lokale Projekte. Gesucht sind hier Ideen aus Vereinen, die primär auf diesen Verein und die lokale Umgebung eine Wirkung entfalten. Beispiele könnten da zum Beispiel sein, die Webseite des Vereins zu verbessern, eine App für den Verein zu erstellen, einen YouTube-Kanal für den Verein zu erstellen. In diesem Bereich lokale Projekte wollen wir insgesamt 100 Projekte mit je 10.000 Euro fördern. In einer zweiten Kategorie suchen wir nach sogenannten Leuchtturmprojekten. Da geht es um ambitionierte, größere Ideen, die nach der Realisierung überregional, vielleicht auch bundesweit zum Einsatz kommen können. Bewerbungen in dieser zweiten Kategorie sollten über die dafür nötigen Erfahrungen und Strukturen für die Umsetzung schon verfügen. 9 von den Leuchtturmprojekten können ein Preisgeld von 250.000 Euro, der Gesamtsieger sogar 500.000 Euro gewinnen. Wir haben Ihnen als Anhang an die Pressemeldung eine Reihe von aus unserer Sicht besonders gut gelungenen Beispielen aufgelistet, von bereits abgeschlossenen Projekten, die also jetzt nicht für diesen Wettbewerb mehr in Frage kommen, aber um Ihnen ein Gefühl zu geben dafür, was für Ideen wir uns vorstellen können zu unterstützen. Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb beginnt heute.
Die ersten Ideen können bis zum 18. Oktober eingereicht werden. Diese relativ kurze Frist hat sich nach unseren Erfahrungen mit Impact Challenges in anderen Ländern sehr bewährt. In den Monaten November und Dezember werden die eingereichten Ideen auf der Webseite weiterentwickelt. Und sie werden verfeinert, auch mit Unterstützung der dort bereitgestellten Trainingsmaterialien, die wir zusammen mit unseren Partnern Better Place und Ashoka erarbeitet haben. Joanna Breidenbach und Felix Oldenburg werden gleich zu diesem Prozess der Unterstützung der Ideen und auch der Auswahl der Ideen noch mehr sagen. Die Öffentlichkeit darf dann in einem Online-Voting über die siegreichen Projekte mit abstimmen. Es wird also ein mehrstufiges Verfahren geben, wie wir von Ideen, die dann weiter verfeinert werden und ausgewählt werden, in einem Online-Voting schließlich zu einer Reihe von Finalisten kommen. Die Siegerehrung findet am 25. Februar 2016 hier in Berlin statt. Das waren jetzt erst einmal viele inhaltliche Informationen über die Struktur unseres Wettbewerbs. Und damit das Ganze zum Leben erweckt wird, würde ich Ihnen jetzt gerne ein Video zeigen, in dem wir und weitere Unterstützer unserer Initiative erklären, wie das Ganze ablaufen soll.
Unsere Kita schreibt das kindgerechte Singen groß. Aus der Carusos Kinderliederdatenbank können wir unzählige Lieder aussuchen und singen.
Wir sind Kukula und wir produzieren Möbel. Dadurch schaffen wir Arbeit und Perspektiven für Geflüchtete. Das Ziel ist es, dass sich die Teilnehmer selber finanzieren und sich eine eigene Zukunft aufbauen können.
Für unsere Fans bin ich immer mit der Kamera dabei. Ihr könnt euch entweder alle Spiele von Hertha 6 livestreamen oder auf unserem YouTube-Kanal anschauen.
Bei der Google Impact Challenge bekommt ihr tolle Tipps für eure Arbeit und ihr könnt außerdem wertvolle Geldpreise gewinnen.
Was ist eure Idee? Macht mit bei der Google Impact Challenge und nutzt so die große Chance, eurem Verein zu helfen.
Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig, das hält unsere Gesellschaft zusammen. Deshalb ist es gut, wenn Vereine, Initiativen unterstützt werden.
Ihr wollt in einem eigenen Podcast über eure gemeinnützige Arbeit erzählen? Wir von BetterPlace.org unterstützen eure Ideen.
Wir wollen euer digitales Projekt. Bewerbt euch jetzt bei der Google Impact Challenge.
Ja, prima. Sie haben in dem Video eben schon einige der Mitglieder unserer Expertenjury gesehen. Es gibt noch eine Reihe mehr, die Sie ebenfalls in Ihren Presseunterlagen finden. Zwei darf ich noch einmal kurz hervorheben, Steffi Graf und Manuel Neuer, über die wir uns sehr freuen. Steffi Graf mit ihrer Stiftung Children for Tomorrow und Manuel Neuer mit seiner Manuel Neuer Kids Foundation unterstützen unseren Wettbewerb ebenso wie zum Beispiel die Aktion Mensch oder das Land der Ideen. Und wir könnten das auch gar nicht ohne Partner auf die Beine stellen und freuen uns sehr über diese große Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass die Bundesfamilienministerin Frau Schwesig sich bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft der Google Impact Challenge zu übernehmen. Liebe Frau Schwesig, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Justus, sehr geehrter Bremer, liebe Frau Oldenburg, liebe Frau Dr. Breidenbach, lieber Herr Oldenburg, ich habe es extra vorher mir noch mal überlegt, aber trotzdem durcheinander gebracht. Ich freue mich, die Schirmherrschaft über die Google Impact Challenge übernommen zu haben. Sie haben es ja vorher schon gesagt, der Titel meines Ministeriums ist sehr lang. Was nicht im Titel ist, und das ist auch gut so, weil sonst wäre es noch länger, ist, dass ich auch für das Thema Ehrenamt in der Bundesregierung Verantwortung trage. Und das Ehrenamt wird schon auch vor der sogenannten vor den vielen Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, großgeschrieben in Deutschland. Wir haben 23 Millionen Menschen, Frauen, Männer, vor allem viele Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren. In Vereinen, Sie haben das Beispiel gebracht, was wären die Sportvereine ohne die vielen Übungsleiterinnen und Übungsleiter? Da hätten wir, glaube ich, als Eltern auch große Probleme, weil es einfach toll ist, dass die Kinder Sport machen können. Genauso ist es in Musikvereinen, aber auch in den vielen sozialen Bereichen. Und natürlich hält das digitale Leben auch in den Vereinen Einzug, mehr oder weniger. Oft sind es die Jüngeren, die sagen, Mensch, wir könnten eigentlich mal was an unserer Internetseite tun. Und das ist ganz wichtig, denn wir machen die Erfahrung, dass wir einfach mit der Digitalisierung nochmal die Menschen ganz anders erreichen, mitzumachen. Es ist für viele Vereine wichtig, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, natürlich auch Spenden zu akquirieren und überhaupt über die eigene Arbeit aufmerksam zu machen. Und deshalb finde ich es toll, dass mit dieser Challenge die Möglichkeit besteht, nicht nur mit einer doch ja sehr guten Finanzspritze, sondern auch mit Know-how für die Preisträger dafür zu sorgen, dass sozusagen diese Initiativen, diese Vereine sich noch professioneller aufstellen und damit ihr Engagement noch mehr verbreiten können. Ich kann mich selbst gut erinnern, wie ich als Schülerin, als ich 16 war, und das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, mein erstes Projekt gegründet habe, ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche, da natürlich noch mit Papier in die Schulen gegangen bin, die Jugendlichen befragt habe, braucht ihr sowas, wenn, was wäre für euch wichtig? Das geht natürlich heute viel einfacher. Heute würde man die Jugendlichen jedenfalls nicht mehr so gut erreichen über Papier und Fragebögen, sondern wahrscheinlich eher über Mails, über einen guten Internetauftritt. Und es zeigt mir, dass es wichtig ist, auch im Ehrenamt die Digitalisierung zu nutzen. Frau Dr. Breidenbach wird es ja gleich sicherlich ganz gut berichten können, wie sich auch zum Beispiel Spendenverhalten, wie sich auch das ganze Verhalten der Nutzer, der Leute, die unterstützen wollen, verändert hat. Ich selbst habe jetzt gerade bei vielen Terminen vor Ort die Erfahrung gemacht, dass auch Vereine und Initiativen, die sich im Bereich Flüchtlinge engagieren, und dieses Engagement ist ja großartig, wir alle sehen es jeden Tag in den Medien, wie sie auch die digitalen Medien nutzen, dass eben über Facebook, über Twitter schnell abgerufen wird, wer kann heute mithelfen am Bahnhof, wer gibt es jemand, der heute dolmetschen kann, also ganz praktische Fragen, und damit gelingt es uns auch, kurzfristiges Engagement, was auch bei manchen nur zeitlich begrenzt an dem Tag geht, vielleicht nicht jeden Tag in der Woche, abzurufen. Und das zeigt einfach die vielfältigen Möglichkeiten. Und Ehrenamt ohne Digitalisierung ist heute auch nicht mehr vorstellbar. Deshalb herzlichen Dank an Google, dass sie auch natürlich ihre sozusagen Marktposition, ihre Stärke nutzen für dieses Ehrenamt. Das ist wichtig, das ist Verantwortung von Unternehmen, soziale Verantwortung. Und ich denke, es wird uns gemeinsam gelingen, viele zu finden, die da mitmachen. Es ist jedenfalls sehr lukrativ, nicht nur wegen dem Geld, sondern ich will es nochmal betonen, auch wegen dem Know-how, was die Leute bekommen. Und wenn dann am Ende mehrere Vereine und Initiativen dabei sind, die noch besser aufgestellt sind, dann wäre das sehr schön. Deswegen gilt mein Appell natürlich an die Vereine und Organisationen, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, wir haben schon so viel, es lohnt sich, bei dieser Challenge mitzumachen. Es dient dem Engagement. Deshalb herzlichen Dank an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Ja, einfach weitermachen. Okay. Also ich möchte auch, bevor ich etwas dazu sage, was Better Place zu dieser Challenge beiträgt, nochmal sagen, dass ich mich persönlich total freue und seit vielen Jahren darauf gewartet habe, dass in Deutschland so etwas stattfindet. Weil wir haben Better Place vor 8 Jahren gegründet und wir haben gesehen, was für ein unheimliches Potenzial in digitalen Medien liegt für zivilgesellschaftliches Engagement. Dass aber eigentlich wir so im Alltag sehen, wie die Wirtschaft transformiert wird, wie unsere Alltagskommunikation sich verändert. Aber was für wirkliches Potenzial für das Gemeinwohl auch in sozialen Plattformen, in Apps und in digitaler Technologie insgesamt steht, das ist einfach viel zu unterbelichtet bisher. Und deswegen, und Sie haben es eben schon so schön gesagt, wir sehen es gerade mit der Flüchtlingswelle, wie viele informelle Hilfe wird jetzt gerade mobilisiert über Plattformen, ja, und das ist etwas, das ist fantastisch. Und dennoch sehen wir, dass Deutschland und viele gemeinnützige Organisationen einfach nicht ausreichend vorbereitet sind, um mit digitalen Medien umzugehen. Es mangelt oft an Zeit, es mangelt an Know-how und es mangelt sehr häufig auch an Geld. Und zugleich neben diesen ganzen vielen hunderttausenden sozialen Organisationen, die schon lange in Deutschland tätig sind, gibt es halt auch, wie wir sehen, eine neue Generation von Menschen, von Changemakern, die digitale Medien viel selbstverständlicher schon nutzen. Aber beiden Gruppen, den traditionellen Vereinen als auch diesen neuen Innovatoren, fehlt es einfach insbesondere auch an Geld. Und es liegt daran, dass die bisherigen Finanzgeber, die Geldgeber im sozialen Sektor einfach auch das Thema Digitalisierung noch nicht so sehr wirklich auf dem Schirm haben oder es erst sehr langsam wirklich begreifen, was da drin steckt. Und deswegen ist das für mich in einer Landschaft, wo es bisher wirklich an Innovationskapital fehlt, so schön, schön, dass wir hier, ich verstehe, dass diese Challenge wirklich als so eine Innovationsspritze für den sozialen Sektor im Bereich Digitalisierung das ist fantastisch. An was für Anwendungen denke ich denn? Also wenn ich an meine, Philipp Justus hat von seinen Kindern erzählt, wenn ich an meine Geschichte denke, dann habe ich Kunstgeschichte und Ethnologie studiert und ich habe viel in Museen gejobbt. Und ich finde es ziemlich interessant, jetzt zu sehen, wie gerade Kulturinstitutionen digitale Medien nutzen, um ihre Schätze, die im Museum sind, aber oft auch eben in den Archiven, einer viel größeren Zuschauerschar und Nutzerschar verfügbar zu machen. Ein nettes Beispiel auch aus Berlin letztes Jahr ist im Naturkundemuseum, haben Leute auf einem Hackathon eine App gemacht, eine Weck-App, mit der ich mich wecken kann. Und es werden dann Vogelstimmen mir präsentiert, 4 verschiedene. Und nur wenn ich den richtigen Vogel identifiziere, dann kann ich den Wecker ausstellen. Also es gibt ganz viele kleine, nette Anwendungen, die lehrreich und unterhaltsam sind. Und deswegen solche Art von Innovationen wünschen wir uns auch für die Challenge. Was macht Better Place ganz konkret? Wir helfen bei der Ansprache der Organisationen, weil wir einfach sehr, sehr viele auf unserer Plattform und in unserem Netzwerk haben und es uns total daran gelegen ist, dass möglichst viele Vereine und gemeinnützige Organisationen von dieser Möglichkeit erfahren, ihre guten Ideen finanziert zu bekommen. Wir sind auch an dem Auswahlprozess beteiligt, sodass wir aus den hoffentlich sehr vielen Bewerbungen die besten auswählen. Es werden 1000 von den allen eingegangenen Bewerbungen, werden 1000 nochmal gebeten, sich etwas detaillierter mit ihrem Projekt vorzustellen. Und daraus werden wir dann wiederum eine Vorauswahl treffen, die dann ins allgemeine Voting gehen wird. Und wir verstehen uns aber auch als Partner, die bei der Ideengebung hilft für Vereine. Weil sehr häufig ist es so, dass viele Vereine werden schon wissen, sie wollen schon seit langem ihre Website aufmöbeln oder sie wollen einen YouTube-Kanal aufbauen, mit dem sie ihre Projekte vorstellen können. Aber wir sehen auch, dass es sehr oft an der Vorstellungskraft, was man eigentlich wirklich machen kann mit digitalen Medien und dass das nicht nur zur Kommunikation und zum Fundraising dienen kann, sondern wirklich zur Verbesserung von ganz vielen Arbeitsprozessen. Da möchten wir einfach so einen Strauß der Imagination öffnen und zeigen, was alles möglich ist. Dafür haben wir eine Reihe von Leitfäden entwickelt und werden Webinare anbieten, wo sich Vereine Ideen mit uns zusammen entwickeln können. Da geht es um Ideenfindung, digitale Kommunikation, Projektmanagement und Online-Fundraising. Und in einem zweiten Schritt für die Projekte, die in die engere Auswahl gekommen sind, da werden wir Sie auch coachen, wie Sie Ihre Ideen öffentlich am besten präsentieren können und sich für das öffentliche Voting fit machen können. Als Better Place, als große Spendenplattform sind wir dabei der Hauptansprechpartner für die lokalen Projekte, für die Projekte, die dann 10.000 Euro bekommen können. Und es freut mich total, dass wir mit euch, Felix von Ashoka, zusammenarbeiten können, weil ihr seid diejenigen, die die Expertise habt, um besonders mit den Leuchtturmprojekten, mit den paar wenigen, da zusammenzuarbeiten. Danke.
Danke, Joanna. Dass Google eine solche Impact Challenge nach Deutschland bringt, ist, finde ich, eine große Chance. Es ist eine große Chance für viele, viele Vereine und viele Ehrenamtler, das zu tun, was Joanna gerade beschrieben hat. Das ist aber auch eine Chance auf ein paar große Dinger, die wir hier in Deutschland drehen könnten. Wir können Organisationen ermutigen, große, wichtige Innovationen voranzutreiben, die verändern, wie wir uns überhaupt engagieren, wie wir leben, was wir machen können im Internet. Und ich glaube, wenn man in die Geschichte der großen digitalen Innovationen, die unser Leben prägen, zurücksieht. Da sieht man übrigens einige Ashoka-Fellows wie Jimmy Wales, der Gründer der Wikipedia, vielleicht das größte Menschheitswerk überhaupt. Oder Matt Flannery, der Gründer von Kiva, einer Plattform, mit der jeder jedem auf der Welt einen Kredit geben kann. Das sind Innovationen, von denen wir in Deutschland wenige haben. Ich würde vielleicht eine hervorheben, Abgeordnetenwatch, gegründet von Gregor Hackmark und Boris Hekele, vor mittlerweile fast 10 Jahren in Hamburg ein Portal, über das jeder Bürger Politikern Fragen stellen kann. Politiker zahlen übrigens dafür, also auch sein Geschäftsmodell mäßig sehr interessant. Und ein Exportschlager. Mittlerweile gibt es Abgeordnetenwatch in Tunesien, wo es dort beim lokalen Demokratieaufbau hilft. Solche Arten von großen Ideen suchen wir in der Kategorie der Leuchtturmprojekte. Und die können, wie wir das bei Ashoka eben durch unsere weltweite Erfahrung wissen, oft aus den unwahrscheinlichsten Orten kommen. Gar nicht von den Organisationen, von den großen Vereinen oder Wohlfahrtsverbänden, von denen man es erwartet, sondern überall her, aus den unwahrscheinlichsten Ecken. Und dafür bin ich dankbar, dass Google auch einen so großen medialen Aufschlag macht. Denn die muss man eben finden. Und ich erhoffe mir, dass wir, wenn wir vielleicht in 1-2 Jahren nochmal in diesem Kreis zusammenkommen, einige dieser großen Ideen feiern können, die verändert haben, wie wir uns engagieren, wie wir leben, wie wir wirtschaften. Dafür ist es auch besonders wichtig, dass man Organisationen mit den Organisationen gemeinsam Ideen entwickelt. Ich lege damit gleich heute Nachmittag los. Ich bin bei Papilio in Wiesbaden, eine Organisation, die frühkindliche emotionale Bildung schon in viele tausend Kindergärten und Kitas gebracht hat. Ich glaube auch mit ihrer Hilfe. Und die, sie muss sich mal anstiften, sollten sich mal Gedanken darüber machen, ein richtig großes Merchandise-Programm auch mit Online-Fulfillment zu bauen, denn darüber könnte man es dann in Zehntausende Kitas bringen. Das ist also unsere Rolle, das Anstiften von bestimmten Ideen in unserem Verteiler von Organisationen, die sich solche großen disruptiven Veränderungen vornehmen, die am Systemwandel arbeiten. Dann werden wir an der Auswahl arbeiten, und zwar in einer besonderen Art und Weise. Wir werden unabhängige Experten hinzuziehen für eine Serie von zusätzlichen Interviews. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass die Experten uns nicht nur sagen, ist das jetzt machbar für diese Organisation, ist das sinnvoll, sondern dass sie sich auch selber rekrutieren, zu Begleitern in der Umsetzungsphase zu werden. Das ist etwas, das machen wir bei Ashoka sehr häufig, dass wir Netzwerke rund um besonders innovative Organisationen herum bauen, damit sie nachhaltig wachsen können und sich mit einer solchen Finanzspritze, die auch noch etwas größer ist als die, die wir normalerweise zur Verfügung stellen, nicht überheben, sodass Organisationen hier nicht nur einen Preis bekommen, sondern begleitet werden auf einem Weg, der hoffentlich in den kommenden Jahren noch viel Großes hervorbringt. Also bin ich dankbar und freue mich auf die gemeinsame Arbeit.
Ja, vielen Dank an die Runde und die große Zeitdisziplin in den einzelnen Vorträgen. Das wird die Journalisten freuen. Jetzt haben Sie natürlich Gelegenheit, Ihre Fragen loszuwerden. Oder haben wir alles so perfekt erklärt, dass keine Fragen offen sind? Bitte sehr, Frau Fisser.
Das kann ich gerne nochmal beantworten. Google.org ist innerhalb von Google sozusagen der Bereich, der sich mit der Unterstützung gemeinnütziger Organisationen befasst. Und Google.org hat schon eine Reihe von Impact Challenges in anderen Ländern durchgeführt. Dieses ist allerdings die erste Impact Challenge, die wir in Deutschland durchführen. Also es ist eine Premiere für uns in Deutschland. Und auch der Ansatz und die Breite, mit der wir diese Impact Challenge durchführen, ist eine Premiere. Also wir haben in früheren Impact Challenges auch schon nach großen Leuchtturmideen gesucht und die auch gefunden und die unterstützt. Der Aufschlag, den wir jetzt hier machen, ist breiter angelegt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir idealerweise gerne viele tausend Ideen sammeln und dann auch unterstützen wollen, eben auch durch lokale Projekte in der Breite, die jetzt nicht unbedingt alle den Anspruch haben müssen, bundesweit zu funktionieren, sondern ruhig auch, wie gesagt, hier 100 Projekte in Vereinen lokal vor Ort unterstützen wollen. Das ist besonders an diesem Projekt. Das haben wir in früheren Projekten Impact Challenges anders gemacht.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Falls das nicht, bitte, Herr Czepka.
Ja, Frau Schwesig, ich hätte eine Frage an Sie, was die Flüchtlingsdiskussion anbelangt. Sie haben gerade von den großen Möglichkeiten gesprochen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ihr Parteikollege Maas ist bei Facebook gewesen und hat auch gewarnt letztendlich vor Hasskommentaren. Kommen Sie mit einer ähnlichen Botschaft auch zu Google oder ist es jetzt die reine soziale Verantwortung, die bei Google steht?
Naja, das eine steht ja nicht im Widerspruch zu dem anderen. Natürlich, also es ist einfach so, das digitale Leben ist mehr als Arbeit 4.0 und Wirtschaft 4.0, sondern digitales Leben heißt, dass wir alle, ob im Privatbereich, im beruflichen, im Engagement, letztendlich die digitalen Medien nutzen, die einen stärker, die anderen weniger. Und natürlich gibt es Probleme in unserer Gesellschaft, die genauso auch im Netz sind. So wie wir Auseinandersetzungen auf der Straße haben, so haben wir sie im Netz. Und deshalb ist es richtig, und da unterstütze ich meinen Kollege Heiko Maas ausdrücklich, dass wir auch mit den verschiedenen Marktplayern sprechen, was können wir dagegen tun, gegen Auseinandersetzungen auch im Netz. Meine Zusammenarbeit mit Google hat vor allem im Fokus, Die Stärkung zum Beispiel des Kinderschutzes. Wir haben mit Google schon vor einigen Monaten ein ganz wichtiges Projekt gegen zum Beispiel sexuelle Gewalt, also auch gegen dieses Thema im Netz gestartet. Und heute geht es eben um das Engagement. Und gerade diese Challenge bietet ja auch denjenigen, die ganz aktiv sind im Bereich Kampf gegen Rechtsextremismus, die Möglichkeit, sich genauso zu bewerben. Da haben wir ja Vereine, die auch schon sehr aktiv sind, und deswegen sehe ich eine Chance, mit dieser Impact Challenge auch diejenigen zu unterstützen, die sich stark machen im Netz, weil wir natürlich weder im Netz noch auf der Straße diese fremdenfeindlichen, auch rechtsradikalen Äußerungen stehen lassen dürfen. Und diese Vereine und Initiativen, ich denke da zum Beispiel an eine Initiative, die ich sehr gut kenne, Endstation Rechts, die sich ganz stark damit beschäftigen, Storch Heiner, die haben jetzt alle die Chance, sich zu bewerben und darüber natürlich ihr Engagement zu verbreitern. Insofern ist es in meinen Augen was ganz Praktisches, auch für dieses Thema.
Nachfrage, Sie haben jetzt Google nicht immer mal gesagt, auch was gegen Hasskommentare oder Search-Algorithmus zum Beispiel.
Also nochmal, wir sind mit allen Marktführern in diesem Zusammenhang im Gespräch. Und ich sehe die Möglichkeit, in dieser Impact Challenge diejenigen stark zu machen, die sich sozusagen auch im Netz wehren. Und das ist in meinen Augen das Allerwichtigste. Das Problem ist oft, dass viele Leute, ich gehöre auch dazu, sich manchmal fragen, wie viel muss ich mir das jetzt eigentlich antun? Macht es Sinn zu reagieren? Werte ich die Leute nicht auf? Und mir ist es wichtig, dass die Initiativen, wir als Haus unterstützen auch solche Initiativen aus anderen Programmen heraus, die Möglichkeit haben, im Netz genauso unterwegs zu sein. Das ist eine ganz praktische Antwort auf die Probleme, die wir haben.
Vielen Dank, Frau Schwesig. Gibt es noch Fragen zur Google Impact Challenge? Nochmal, Frau Fisser.
Die Frage, warum Sie das ausgerechnet jetzt machen, was jetzt der Auslöser war.
Also dieses Projekt ist bei uns bereits seit einem Jahr in Arbeit. Das ist keine Sache, die man kurzfristig auf die Beine stellen kann. Wir freuen uns auf die Ideen, die da kommen. Und ich sage mal, warum in Deutschland? Deutschland ist für uns als Land, wir haben hier über 700 Google-Mitarbeiter, sehr wichtig. Und wir haben auch eine große Begeisterung, da wir alle auch in Vereinen unterwegs oder mit unseren Familien in Vereinen unterwegs sind, haben wir eine große Begeisterung für das Thema. Und unser Google.org-Team war insofern leicht von der Idee zu begeistern, das auch mal in Deutschland zu machen. Ich will vielleicht auch noch zu der Frage von vorher, auch wenn ich jetzt nicht gefragt wurde, sagen, dass wir als Google natürlich sehr aktiv daran sind, Hasskommentare aus unseren Angeboten herauszunehmen. Das ist für uns gar keine Frage. Und das ist auch nicht etwas, was erst im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle gekommen ist. Wir machen das seit vielen Jahren in enger Zusammenarbeit, auch mit vielen Institutionen, die uns helfen dabei, sozusagen radikale Inhalte zu identifizieren und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das tun wir seit vielen Jahren und ich glaube, da sind wir auch in einem engen Dialog mit Ministerien und auch mit Strafverfolgungsbehörden und so weiter.
Bitte sehr.
Wenn jetzt einige oder viele Vereine, Initiativen digital ein bisschen hinterherhinken, würde ich vermuten, dass es nicht nur mit mangelndem Geld zu tun hat, sondern auch ganz viele andere Sachen eine Rolle spielen, sei es von irgendwie Generationskonflikte in der Organisation oder fehlende Zeit und so weiter. Es wurden ja die Webinare schon genannt, die stattfinden werden. Darüber hinaus noch irgendwie Beratungsleistungen oder Ideen, die diese finanziellen Hindernisse vielleicht ein bisschen ausräumen können.
Also was wir auf jeden Fall anbieten, sind eben Leitfäden zu unterschiedlichsten Themen, ja, wo Interessenten durchgeführt werden durch bestimmte Themen, die ich vorhin kurz genannt hatte, so wie Online-Fundraising, wie mache ich eine gute digitale Kommunikation zu meinen verschiedenen Stakeholdern, Projektmanagement und Ideenfindung. Und ansonsten ist es so, dass wir ja Webinare machen und jeder kann bei uns anrufen. Und bei Better Place ist es so, wir haben die Plattform gestartet und haben gedacht, wir bieten einfach ein technisches Tool, ja, wo einfach sich dann Vereine registrieren würden und ihr Online-Fundraising betreiben würden. Wir mussten dann sehen, dass wir irrsinnig viel in die Beratung investieren müssen, weil eben genau das, was Sie sagen, stattgefunden hat. Ganz viele Vereine wissen gar nicht, wie sie finden, dass, ja, wir müssen auf Facebook präsent sein, wir müssen Social Media nutzen, aber wie denn genau? Ja, da herrscht eine ganz große Unwissenheit drüber. Und da ist es so, wir sind mittlerweile mit einem ganzen Team von Leuten, die am Telefon und per E-Mail beraten und alle möglichen Informationen rausgeben, wo wir wirklich das, was wir wissen, einfach auch an alle, die sich dafür interessieren, mit ihnen teilen. Und von daher ist das was, was uns total am Herzen liegt, weil wir wissen, Technologie alleine ist nichts. Ja, es ist wirklich, es geht darum, den Umgang damit zu vermitteln. Und da sind die Vereine auf sehr, sehr unterschiedlichem Stand in Deutschland. Ja.
Die Kollegin Sabine Frank, hier zuständig für die Impact Challenge bei Google, erklärt auch gerne nochmal, was Google noch über das Geld hinaus noch anbietet.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz, bei Google gibt es ein Programm, das es schon lange gibt, das Google Gift-Programm, die Kollegin dort hinten koordiniert ist, wo Google-Mitarbeiter sozusagen NGOs auch Unterstützung heute schon geben. Ne? Also jede gemeinnützige Organisation, die es in Deutschland gibt, und die Interesse hat, auch mit uns oder von uns dort unterstützt zu werden, würde sich unabhängig von der Challenge auch an uns wenden. Aber besonders hier im Rahmen der Challenge wollen wir dort zusammen, ganz besonders mit der Schoka, für die Leuchtturmprojekte nicht nur sozusagen einen koordinierenden Austausch sein, sondern wir wissen, dass viele dieser Organisationen auch von Expertisen, die wir innerhalb der Mitarbeiter von Google haben, auch halt profitieren können. Ne? Wir haben in Deutschland, und wie wird das jetzt gesagt, viele hundert, über 700, stark wachsend auch in unterschiedlichen Disziplinen von Marketing über Financing, über Legal, über Accounting, über Engineering. Das heißt, all das, was auch bei Organisationen anfällt, auch bei NGOs anfällt, haben wir Expertise im Haus, die wir gerne zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wollen nicht nur die Leute, die Preisträger im Februar küren, sondern wir wollen sie begleiten, wir wollen mit ihnen das nächste Jahr gemeinsam gehen und gucken, dass aus den großen Ideen ganz große, noch große Projekte werden. Das heißt, wir sehen dort nicht auch ein großes Asset, das so zusätzlich noch nicht anfällt. Schoko und Betterplace umgehen.
Vielen Dank, Sabine. Da hinten ist noch eine Frage.
Dürfen sich nur gemeinnützige Vereine bewerben oder gilt es auch für Start-ups, Social Entrepreneurs oder Stiftungen?
Willst du sagen?
Ja, das ist, dieser Wettbewerb ist an, richtet sich an gemeinnützige Vereine und richtet sich an gemeinnützige. Es ist keine Start-up-Allgemein-Wettbewerb. Wir haben auch Unterstützungsprogramme für Start-ups bei Google, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier soll es tatsächlich um ehrenamtliche und gemeinnützige Projekte gehen. Also auch die Beträge, über die wir gesprochen haben, sind nicht dafür gedacht, um Start-ups zu finanzieren, sondern um gemeinnützige Projekte voranzubringen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Und das ist auch nochmal ganz deutlich in den Programmhinweisen sozusagen erwähnt.
Ist auch rechtlich, wenn ich das erwähnen darf, ganz wichtig, weil das hier natürlich als Spenden verwendet wird. Gleichwohl ist es natürlich so, wenn man sich anguckt, wer in Deutschland und weltweit mittlerweile auch als Social Entrepreneurs unterwegs sind und was Wachstum bedeutet, dass sich Organisationen natürlich zunehmend aufstellen, sowohl mit einer gemeinnützigen als auch mit einer nicht gemeinnützigen Seite. Also viele der am schnellsten wachsenden Ideen unserer Zeit lassen sich nicht mehr so einfach einsortieren, aber rechtlich ist die Antwort natürlich völlig klar.
Falls es jetzt keine weiteren Fragen gibt,
dazu fallen übrigens auch GmbHs und andere gemeinnützige Organisationen. Der Verein ist nicht das einzige, ein Verein ist nicht die einzige Rechtsform, an die man spenden kann.
Kein Problem. Sie haben natürlich im Anschluss auch die Möglichkeit, nochmal uns einzeln zu befragen. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihr Kommen. Wir sind nun sehr gespannt auf die Ideen, die uns in den nächsten Tagen erreichen. Einige Beispiele haben wir ja auch in größerer Plakatform hier im Raum ausgestellt. Das sind Motive, die Sie auch in den kommenden Tagen vielleicht mal in Form von Anzeigen sehen werden. Hinter jedem Motiv steckt wohlgemerkt ein sehr reales Projekt. Vom Kölner Karneval über Basketball bis zu Bienen als Umweltdetektive. Das gibt es tatsächlich. Und wie real die Projekte sind, das können Sie sich gleich am Ausgang ansehen. Nämlich der Verein Mellifera, das sind die mit den Bienen, haben echten Bienenhonig zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie Lust auf Honig haben, jetzt vor der kalten Jahreszeit, nehmen Sie sich gerne ein Gläschen mit. Und wir sehen uns dann alle hoffentlich bei der Abschlussveranstaltung im Februar wieder, spätestens. Vielen Dank und schönen Tag.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungssysteme.